wenn jemand sagt, aber ich bestehe darauf, um wirklich verantwortlich zu sein, hätte man anders handeln können müssen. Und da liefert meine Theorie eben, wie fast alle kompatibilistischen Theorien, eine Absage, wo die sagen, das gibt's leider nicht, die Kröte müssen wir schlucken.
Ihr hört Geister, den Philosophie-Podcast von mir, Christian Eichler. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr auf diese Folge, denn wir sprechen über ein wichtiges Thema, und zwar den freien Willen. Es ist ja so, dass um uns herum eigentlich alles nach dem Ursache-Wirkungsprinzip abzulaufen scheint. Also wenn ich einen Stein ins Wasser schmeiße, dann schlägt das Wellen. Wenn ich aber eine Entscheidung jetzt treffe oder wenn ich handle, dann bin ich ja scheinbar frei, ob ich jetzt das oder das mache, sowohl bei irgendwie trivialen Entscheidungen, also welches Eis kaufe ich an der Eisdiele, als auch bei großen Lebensentscheidungen. Wenn aber eigentlich alles nach diesem Kausalitätsprinzip abläuft, warum ist das denn jetzt ein Sonderfall? Das ist ja irgendwie komisch. Und ja, das ist komisch, das sagt die Geschichte der Philosophie. Es gibt sehr viele Begründungen dafür, ob wir frei sind im Handeln, ob wir nicht frei sind im Handeln oder auch im Wollen. Und Dietmar Hübner hat dieses Dilemma jetzt nochmal neu aufgedröselt in seinem Buch Was uns frei macht, ein Versuch über die Autonomie des Willens, bei Suhrkamp vor kurzem erschienen. Und ich freue mich jetzt sehr, mit ihm darüber zu reden. Schönen guten Tag, Herr Hübner.
Hallo, Herr Eichler, guten Morgen.
Sie sind Professor für praktische Philosophie, insbesondere Ethik der Wissenschaften an der Leibniz-Universität Hannover. Und wir haben hier schon mal zusammen gesprochen über praktische Philosophie, über Ethik. Ich habe, glaube ich, in der Lektüre Ihres Buches dazu damals und im Gespräch so richtig dann auch den Unterschied verstanden, glaube ich, zwischen Tugendethik, Deontologie und Teleologie. Und in der Folge meinten Sie schon, Sie säßen an einem Buch zum freien Willen. Das ist ja jetzt erschienen. Wie kam das denn dazu?
Also es hat sich über sehr lange Zeit entwickelt, weil ich hatte das Thema schon lange Zeit im Kopf. Jetzt muss man sagen, ich bin schon als Schüler wirklich auf der Schule an das Thema rangekommen, denn wir hatten tatsächlich ein halbes Jahr Philosophieunterricht damals und tatsächlich wurde das Thema Willensfreiheit durchgenommen und möglicherweise habe ich da zum ersten Mal ein bisschen Feuer gefangen. Dann gab es bei mir so eine Phase, als ich vielleicht so in meinen frühen 20ern war, dass ich sehr viel gelesen habe so über moderne Physik, über Quantenphysik, über Chaosphysik. Und es hat immer wieder Leute gegeben, die gesagt haben, liegt da vielleicht ernsthaft die Lösung für das Problem der Willensfreiheit? Denn die moderne Physik sagt ja, na, also die natürliche Welt um uns herum ist schon auf der elementaren physikalischen Ebene gar nicht deterministisch, sondern da gibt es objektive Zufälligkeit. Und es hat immer wieder Leute gegeben, die gesagt haben, naja, könnte das sein, dass das auch bei uns im Gehirn so ist, ja, dass da auch solche Zufallsprozesse sind, dass wir nicht determiniert sind dann in unserem Entscheiden und Handeln und könnte das für die Willensfreiheit helfen? Wir können vielleicht gleich noch darüber reden, inzwischen glaube ich das überhaupt nicht mehr, dass das irgendwie helfen könnte. Dann habe ich irgendwann ja auch Philosophie studiert und kam an die Theorie von Immanuel Kant ran und der befasst sich auch in sehr zentraler Weise mit genau diesem Konflikt Kausalität versus Willensfreiheit. Und eine Zeit lang war ich von dessen Lösung total begeistert und sagte, genau das ist es, das Thema ist zu für mich, er hat die Lösung gefunden. Und dann kam irgendwie eine längere Phase, wo ich dann immer mehr davon abgerückt bin und auch an andere Theorien herankam, zum Thema Willensfreiheit, modernere Theorien. Und eine Zeit lang dachte ich, da ist jetzt genau die Lösung. Das ist genau das, wie es richtig ist. Und dann merkte ich, dass die Theorie, die ich da favorisiert habe, ich in einer Weise aufgefasst habe, wie die anderen, die dieser Theorie anhängen, offenbar nicht sie gesehen haben. Und dann merkte ich immer mehr, also jetzt ist das wohl bei dir der Anfang einer eigenen Meinung und habe angefangen, mir Notizen zu machen, genauer nachzulesen, wo sind meine Unterschiede zu den anderen aus dieser Strömung. Und so kam es dann über Jahre hinweg zur Planung dieses Buchs. Mhm.
Sie schreiben am Anfang auch so ein bisschen, dass das Thema ist eigentlich durch. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen radikal ist, weil das natürlich ein Menschheitsthema ist. Aber es stimmt schon, dass es so vor 10 Jahren oder so einen richtigen Hype gab, oder? Als die Neurowissenschaften nochmal an das Thema rangegangen sind?
Das ist richtig. Ne? Also zumindest im deutschen Feuilleton war es ein großer Hype, wo auch viele sich gewundert haben, warum ist jetzt in ganz vielen Talkshows dieses Thema da? Insbesondere, weil die neurowissenschaftlichen Experimente, um die es damals ging, so in den 2000er Jahren, waren eigentlich schon viel älter. Es gab dann sicherlich auch neuere Befunde, die in die gleiche Richtung gingen. Aber so diese klassischen Experimente, wo man dachte, das tut jetzt der Willensfreiheit wirklich weh, die waren eigentlich schon aus den 80er Jahren. Na, das waren diese Experimente von Benjamin Libet. Das ist der berühmte Name, da haben wir die Libet-Experimente. Interessanterweise war er bis zum Schluss jemand, der die Willensfreiheit verteidigen wollte und der ein bisschen sagte, trotz meiner Experimente glaube ich daran. Aber die Experimente, so wie die meisten sie aufgefasst haben, tun, je nachdem was für ein Verständnis von Willensfreiheit sie haben, schon weh. Denn was er eben gefunden hatte, ist, klar unter Laborbedingungen, aber was er gefunden hatte, ist, ich kann, bevor jemand offenbar sich selber bewusst ist, dass er eine Entscheidung getroffen hat. Also ich kann kurz davor kann ich im Hirn schon ein Signal feststellen, das offenbar unbewusst ist und was offenbar die kausale Ursache für diese Entscheidung ist. Na, und in dem Moment haben sie ein bisschen das Problem. Dann haben sie diese Befürchtung, der Gedanke, ich habe jetzt in diesem Moment hier bewusst ganz frei diese Entscheidung getroffen, ist eine Illusion. In Wahrheit gab es ein paar Millisekunden vor in meinem Gehirn schon dieses berühmte Bereitschaftspotenzial, wo sich meine Entscheidung unbewusst für mich aufgebaut hat. Und das zeigt eben, dass ich selber sie eigentlich gar nicht getroffen habe, sondern mein Gehirn, ne, das war der Slogan, der immer kam, nicht ich entscheide, sondern mein Gehirn, dass es gar nicht die bewusste Entscheidung war, die ausschlaggebend war, sondern unbewusste Prozesse, dass es nicht meine freie Entscheidung war, sondern dass ich neuronal determiniert war, das jetzt so zu tun.
Vielleicht können wir da später nochmal drauf zurückkommen, auch auf Kant, aber vielleicht fängt man nochmal vorher an, machen Sie im Buch ja auch. Woher kommt denn vielleicht erstmal überhaupt dieses Problem der Willensfreiheit oder wenn man das so philosophisch sich anschaut oder philosophiegeschichtlich besser gesagt, wann fängt das an, dass man sich darüber Gedanken macht?
Also Sie können es sicherlich teilweise in der Antike schon finden. Wenn wir jetzt in die antike griechische Philosophie gehen, so bei den Klassikern Platon, Aristoteles gar nicht unbedingt. Die reden zwar auch gelegentlich von Freiheit, aber man merkt, so das Willensfreiheitsproblem haben die noch nicht so sehr im Auge. Wir müssen ja bedenken, wenn wir über Freiheit sprechen, sind meistens zwei Freiheitsbegriffe im Raum. Der eine ist relativ einfach und unproblematisch, das ist Handlungsfreiheit. Und Handlungsfreiheit heißt, ich kann tun, was ich will. Das kann ich manchmal wirklich, manchmal kann ich es nicht. Das ist aber kein rätselhafter Begriff, das ist kein Mysterium oder so. Auch Tiere können manchmal tun, was sie wollen und manchmal können sie es nicht. Und das ist es, worüber wir häufig auch im Alltag oder auch in der Philosophie sprechen, wenn wir über Freiheit sprechen. Zum Beispiel die politischen Freiheiten, ne? Das sind eigentlich immer Handlungsfreiheiten. Kann ich sagen, was ich will? Kann ich schreiben, was ich will? Kann ich demonstrieren, wie ich will? Kann ich tun und lassen, was ich will? Ne? Das ist immer Handlungsfreiheit. Willensfreiheit ist ja dann nochmal die bange Frage, ja, aber ist mein Wille selbst frei? Das ist so die Frage, die dahinter steht. Und jetzt kann man sich fragen, wann ist das so richtig aufgekommen? Und sicherlich kann man sagen, doch, auch in der Antike geht das schon ein bisschen los. Manche würden sagen, so richtig los geht es eigentlich in der christlichen Spätantike. Also insbesondere bei Augustinus. Also das ist so 4., 5. Jahrhundert. Und das ist auch so ein bisschen verständlich, weil man sagen kann, mit dem Christentum wird dieses Problem nochmal besonders akzentuiert. Denn das Christentum ist ja schon eine sehr moralische Religion, wo es auch darum geht, dass, wenn sie ein Sünder sind, sie ewige Höllenstrafen erleiden könnten. Das heißt, dieses Problem, ist man wirklich frei in dem, wie man gehandelt hat, wird da sehr, sehr brennend. Denn man würde sagen, wenn wir nicht frei sind in dem, was wir tun oder lassen, sind diese immensen Höllenstrafen total unfair. Ja? Kann ich doch nichts dafür, das ist doch total unfair. Auf der anderen Seite haben sie im Christentum jetzt natürlich auch einen sehr, sehr durchgreifenden Gott, der eigentlich alles lenkt und regelt, der auch alles vorher weiß. Und deshalb wurde das für die frühen Christen so ein bisschen das wesentliche Problem. Es war noch gar nicht so sehr der physikalische Determinismus, also diesen Begriff hatten die noch gar nicht so unbedingt, sondern dieser Gedanke, Gott lenkt alles und Gott weiß alles und wie kann ich schuldig sein, wenn Gott doch jetzt schon weiß, was ich morgen tun werde? Das war das Problem, vor dem die zunächst mal standen. So das Problem, wie wir es heute auffassen mit also dem naturwissenschaftlichen Determinismus, also dass wir in so endlose Ursache-Wirkungsketten eingespannt sind und wahrscheinlich nicht selber die ersten Ursachen sind, sondern Wiederwirkung von vorhergehendem, das kommt dann entsprechend so in der Neuzeit auf. als einfach genau diese ganz harten physikalisch-naturwissenschaftlichen Weltbilder aufkommen. Aber so im 17., 18. Jahrhundert ist das dann, wo eigentlich das zum zentralen Problem wird. Und in unserer Zeit eben machen wir es ein bisschen spezifischer, indem wir sagen, es ist vor allem die neuronale Kausalität, die da das Problem sein könnte.
Wer sind im 17., 18. Jahrhundert so die Hauptvertreter der Debatte?
Ja, also zunächst einmal, wenn wir sowieso sagen, was sind so die Hauptpositionen in der Debatte, ne, dann können Sie sagen, wir haben eigentlich so drei Hauptpositionen. Das eine sind Leute, die sagen, Freiheit und Kausalität sind nicht miteinander kompatibel. Die sind unverträglich. Also wenn wir frei sein sollten, müsste die Kausalität an der Stelle aussetzen. Sie müsste unterbrochen sein. Das sagen Inkompatibilisten. Das liegt daran, dass die einen sehr starken, sehr anspruchsvollen Begriff von Freiheit haben. Die würden nämlich sagen, um wirklich willensfrei und dann auch verantwortlich zu sein, müssten sie die erste Ursache ihres Tun und Lassens sein. Bei ihnen müsste die kausale Kette wirklich anfangen, ohne irgendwas davor. Sie müssten absolute Kontrolle haben über das, was sie tun. Sie dürften durch nichts kausal beeinflusst sein. Sie hätten anders handeln können müssen, unter völlig identischen Umständen. Wenn sie also wirklich genau nochmal an denselben Entscheidungspunkt kämen, müssten sie anders handeln können, als sie es damals getan haben. Nicht nur äußerlich der gleiche Entscheidungspunkt, sondern komplett der gleiche Entscheidungspunkt, inklusive ihrer Hirnzustände, ihrer mentalen Ausstattung und so weiter. So, diese Leute haben also sehr starke Freiheitsbegriffe und dann gibt es in diesem Lager der Inkompatibilisten die eine Gruppe, die sagt, dann sind wir leider nicht frei, denn wir sind komplett durchgängig kausal bestimmt. Und die andere Gruppe, die sagt, nein, es gibt sowas wie kausale Lücken. Menschen können die erste Ursache sein. Wir sind selber nicht nur Wirkung von Vorhergehendem. Nun, wenn man da jetzt prominente Vertreter suchen würde, könnte man sagen, also bei den Deterministen sind das dann Leute wie Thomas Hobbes oder David Hume.
Stimmt, im Leviathan vielleicht ist da die ganze am Anfang dieses das Licht kommt aus dem Weltall und ich bin nur so eine Maschine, so ungefähr, ne?
Bei Hobbes. Ja, genau. Ne? Hobbes hat total mechanistische Auffassungen, wie unser Denken, Fühlen, Entscheiden verläuft. Ne? Da kommen von außen die Sinneseindrücke herein, drücken auf die Organe, das wird nach innen weitergeleitet und einfach verarbeitet und wir sind Maschinen im Grunde. Und bei David Hume ist das nicht viel anders. Erstaunt einen nicht, nur dass es so die Gruppe der Empiristen, die sowieso sehr stark auf die damalige Naturwissenschaft schauen, fasziniert sind davon, was die Naturwissenschaften an Gesetzmäßigkeiten herausfinden und überzeugt sind, dass wir Menschen dem nicht entgehen. Dann gibt's die andere Gruppe aus diesem Lager, die sagt, nö, wir glauben, dass insbesondere Menschen dieser Kausalität entgehen können und selber erste Ursachen dafür sind, dass Dinge anfangen. Ne, da ist René Descartes natürlich ein Beispiel, weil der eben glaubt, die menschliche Seele ist immateriell, die wirkt aber auf den Körper ein, insbesondere auf das Gehirn, aber das tut sie ganz souverän. Also die Seele steht außerhalb des Gehirns, wirkt auf das Gehirn ein und macht dann, wie mein Körper sich bewegt. Und sie ist dann wirklich die erste Ursache. Oder in England Thomas Reed, der hat das Konzept der Akteurskausalität entwickelt. Die Grundstruktur ist dieselbe, er glaubt, Akteure sind erste Ursachen. Das sind erste Ursachen, die setzen Kausalketten in Gang. Aber bei Akteurskausalisten, die sagen meistens, es muss nicht so eine immaterielle Seele sein. Es kann was Materielles sein, aber trotzdem, es gibt diese Akteure in der Welt, die sind materiell, die sind nicht immateriell, die sind materiell und trotzdem können die Ursachenketten von null anfangen. Das sind Libertarier. Also jetzt haben wir die zwei Lager bei den Inkompatibilisten. Beide sagen, Willensfreiheit und Kausalität sind unverträglich, aber die Deterministen sagen eben, dann gibt's halt keine Willensfreiheit, das war's. Und die Libertarier sagen, doch, es gibt sie, und zwar genau in den Lücken der Naturkausalität.
Ja, also okay, also bei den einen, Determinismus ist ja was, was man, das hört man als, oder lernt man als erstes, habe ich das Gefühl, wenn man dieses Thema des freien Willens irgendwo als junger Mensch zum ersten Mal hört und dann darüber nachdenkt, dann lernt man recht früh dieses Wort Determinismus und dass ja, wenn wir keinen freien Willen haben, dann ist ja alles vorherbestimmt und da, das ist ja nicht so, ne? Also schreiben Sie auch in dem Buch, also es gibt nicht nur diese zwei Lager, die einen sagen, nee, wir haben freien Willen und die anderen sagen, nee, wir sind determiniert, sondern es gibt ganz viele Auffächerungen und zwar, und unter den Leuten, die sagen, na, das ist inkompatibel auf jeden Fall, also dass alles kausal ist und der freie Wille ist, der Determinismus nur nur eine Ausformung quasi.
Ja, das liegt eben daran, ne? Also wir waren jetzt gerade so mit Hobbes und Descartes so im 17. Jahrhundert. Wir wissen ja, unsere moderne Physik sagt, die physikalischen Gesetze sind gar nicht durchweg deterministisch. Ne? Das sind moderne Erscheinungen. Deshalb war es eben attraktiv zu sagen, dass eventuell das helfen könnte für die Willensfreiheitsdebatte. Ne? Weil man denkt, ja, die hatten damals noch die Physik von Newton, im Kopf, oder die Physik, die sich da anbahnte in diesem newtonschen Sinne, da war eben Kausalität deterministisch gedacht. Das heißt, wenn Sie eine Ursache haben, kann nur eine Wirkung entstehen mit Notwendigkeit. Jetzt haben wir eine Physik, die sagt, nö, aus einem Zustand können zwei verschiedene oder drei oder vier entstehen mit gewissen Wahrscheinlichkeiten. Dann sagt man, wow, das ist doch erstmal cool, dann haben wir dieses Problem der Determiniertheit vom Hals. Und dann können wir vielleicht doch anders handeln, sogar unter völlig identischen Umständen. So ein System kann sich ja in verschiedene Endzustände entwickeln. Aber man merkt natürlich sofort, naja, habe ich jetzt wirklich was gewonnen? Ich meine, dann ist es eben zufällig, was ich mache, mit vorgegebenen Wahrscheinlichkeiten. Das ist ja für die Freiheit jetzt erstmal nicht besser. Und deshalb ist da schnell so eine gewisse Katerstimmung entstanden. Also es war tatsächlich so, als vor 100 Jahren die Quantenmechanik aufkam, in den 1920er, 30er Jahren, gab es tatsächlich auch von Seiten von Physikern der damaligen Zeit, Leuten wie Compton oder Eddington, Überlegungen, hilft das jetzt für den freien Willen? Weil eventuell auch unser Gehirn eben auch nicht determiniert ist. Aber auch diese Leute haben recht früh erkannt, nur es hilft eigentlich nicht so richtig, denn wenn jetzt in meinem Gehirn gewürfelt wird, habe ich ja immer noch keine Kontrolle über das, was passiert. Und ich kann eigentlich immer noch nicht sagen, ich hätte anders handeln können. Ich meine, ich hätte es mir nicht aussuchen können. Es wäre anders vielleicht ausgewürfelt worden. Also es hätte was anderes passieren können, aber nicht ich hätte anders handeln können. Und deshalb haben viele damals auch schon gesagt, jetzt brauchen wir doch die kartesianische Seele, nur sie setzt an diesen Punkten eben an. Die kartesianische Seele, nicht wie bei Descartes selber, der glaubte, die manipuliert die Zirbeldrüse. Die kartesianische Seele muss jetzt diese Quantenüberlagerung in meinem Gehirn bestimmen. Sie muss diese Quantenfelder beeinflussen. Und so läuft das dann. Aber damit waren das auch wieder Libertarier und eigentlich in demselben Muster.
Die immer sagen, es muss so eine Lücke geben irgendwie. Also es ist alles in der Welt ist irgendwie so ein großer Apparat und eine große Maschine. Nur der Mensch hat irgendwie so eine Lücke. Da wird zwar auch was reingegeben auf der Input-Seite, aber es ist dann nicht klar, was rauskommt, sondern ich brauche da wie so eine Insel, in der ist dann die Seele oder irgendwas anderes. Genau, ja.
Er steht außerhalb dieser kausalen Maschine und kann sie schubsen, dahin, wohin er will. Ja. Genau, das ist der Gedanke. Nun hat es aber auch vor langer Zeit schon, insbesondere bei Kant, vielleicht war er der erste, Position gegeben, die sagen, wir glauben, Willensfreiheit und Kausalität widersprechen sich nicht, sondern die können zugleich bestehen. Also ich kann in einem vernünftigen, niveauvollen Sinne sagen, sie waren jetzt willensfrei und verantwortlich, auch wenn das, was sie gemacht haben, komplett kausal bestimmt war. Sei es deterministisch oder vielleicht auch zufällig. Und da war sicherlich Kant einer der ersten und diese Art von Theoriegruppe gibt es bis heute noch. Und die nennt man eben Kompatibilisten, weil die eben sagen, Freiheit und Kausalität sind kompatibel. Typischerweise haben diese Leute jetzt natürlich bescheidenere Begriffe von Willensfreiheit. Also die verlangen dann nicht mehr ultimative Kontrolle. Die verlangen nicht mehr, dass sie der erste Urheber sind. Die verlangen tendenziell nicht anders handeln können unter völlig identischen Umständen, sondern haben bescheidenere Begriffe. Beispielsweise so etwas wie, da ist in ihrem Entscheiden eine gewisse Harmonie, ja, also eine Harmonie in ihrem Denken. Sie identifizieren sich ernsthaft damit, was sie tun. Das, was sie tun, entspricht ihren ureigensten Wertvorstellungen. Es entspricht ihrem wahren Selbst. Das muss jetzt nicht kausal sein. Die können sagen, das läuft komplett kausal ab. Aber trotzdem können wir davon sprechen, dass sie in diesem sehr viel bescheideneren Sinne jetzt willensfrei sind. Na, und das muss man uns immer klar machen in der Debatte jetzt. Wir haben jetzt im Wesentlichen so die Wahl zwischen drei Positionen. Die eine Position sagt, Willensfreiheit müsste heißen, sie sind die erste Ursache ihres Handelns, sie hätten anders handeln können, aber das gibt's leider nicht. Determinismus. Die zweite Gruppe, die sagt, ja, Willensfreiheit heißt das, sie sind die erste Ursache, sie hätten anders handeln können und das gibt's. weil es Lücken in der Kausalität gibt. Und die dritte Gruppe, die sagt, vergesst das mit der ersten Ursache, vergesst das mit dem Andershandeln können. Das haben wir leider nicht. Wir haben bescheidenere Konzepte von Willensfreiheit und die sind mit Kausalität vereinbar.
Also das, die ersten beiden sind quasi die inkompatibilistischen Positionen, die dritte, die sind die Kompatibilisten. Sie schreiben aber auch noch, es gäbe noch Idealismus, man sagt, alles ist einfach, alles ist frei oder alles ist von Gott bestimmt. Das fand ich auch nochmal irgendwie interessant.
Ja, man kann natürlich sagen, wenn wir diese Konkurrenz haben zwischen Freiheit und Kausalität und ein Angebot sagt, es gibt nur Kausalität, keine Freiheit, die zweite Position sagt teils, teils, dann ist natürlich auch Platz für eine dritte Position, die sagen könnte, könnte es sein, dass es tatsächlich nur Freiheit gibt und es wirklich halt gar keine Kausalität gibt. Das klingt natürlich total schräg, aber das hat es teilweise in der Philosophiegeschichte auch gegeben, etwa bei Leibniz oder Berkeley. Die Leute machen eben Andeutungen des Typs, das, was wir so als Kausalität wahrnehmen, ist in Wahrheit Gottes freier Wille. Das hilft natürlich jetzt noch nicht für unseren freien Willen, da müsste man jetzt noch schärfer machen, aber das gibt's teilweise auch. Also bei Fichte finden Sie so Spuren davon, dass es tatsächlich das Ich ist, was in seiner Freiheit eigentlich das Nicht-Ich setzt und das dann wirklich ganz souverän tut. Und was ihm praktisch zurückgespiegelt wird, sieht dann aus, als wäre es kausal determiniert, aber in Wirklichkeit ist das die Freiheit des Ichs. Aber das ist natürlich eine sehr spekulative Auffassung, von der ich auch nicht wüsste, dass sie aktuell vertreten wird.
Sie haben gesagt, bei den Kompatibilisten ist es so, die sagen ja, Freiheit und Kausalität sind eben kompatibel. Also man kann sagen, wir sind frei, obwohl das in diese Kausalitätsprozesse eingebunden ist. Man muss dann aber zum Beispiel aufgeben, dass man sagt, ich hätte auch anders handeln können. Warum ist das so? Warum muss man das aufgeben?
Naja, wenn mein Handeln komplett kausal bestimmt ist, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder diese Kausalität ist deterministisch und dann gab es tatsächlich nur eine Route, wie mein Handeln laufen konnte. Und möglicherweise die ganze Welt. Also dann gab es für die ganze Welt seit dem Urknall nur eine Möglichkeit, wie es laufen konnte, inklusive meines Entscheidens und Handelns. Also dann habe ich definitiv kein anders handeln können. Wenn es da in dieser Welt zumindest teilweise auch indeterministische Prozesse gibt, klar, dann gab es Verzweigungen, dann hätte die Welt auch anders laufen können, aber ich hätte es ja nicht bestimmen können, wohin es läuft, sondern es wäre gewürfelt worden. Das missversteht man manchmal, wenn man hört, ne, wir haben jetzt die Quantenmechanik und dann gibt's nur noch Wahrscheinlichkeiten und es ist nicht mehr alles vorherbestimmt, dann klingt das so, dass ich an einer solchen Weltverzweigung mir aussuchen konnte, wo es hingeht. Aber tatsächlich muss man sagen, das ist nicht die physikalische, naturwissenschaftliche Auffassung von Indeterminismus. Die lautet, ja, da war ein Verzweigungspunkt und mit 80% Wahrscheinlichkeit ging es nach oben, mit 20% Wahrscheinlichkeit nach unten. Das heißt, da ist nichts unterbrochen. Diese Wahrscheinlichkeiten haben es jetzt in der Hand. Ich kann es mir nicht aussuchen, wo es hinläuft. Es wird jetzt gewürfelt.
Ja, deterministisch gewürfelt oder indeterministisch, genau. Also es wird gewürfelt, aber der Würfel kann sich nicht entscheiden, was rauskommt.
Ja, der Würfel entscheidet, das ist das Problem. Ja. Also wenn sowas in meinem Kopf abgeht, dann wird jetzt meinetwegen ausgewürfelt, ob ich mich gleich an der Stirn kratze oder nicht. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass ich das mache.
Wo finden jetzt, wenn es nicht um diese Freiheit geht, ich hätte auch anders entschieden haben können, wo finden jetzt die Kompatibilisten, also die sagen Freiheit und Kausalität, das ist irgendwie kompatibel, wo finden die Freiheit?
Ja, ich glaube, da gibt's auch nochmal so zwei wesentliche Traditionen in diesem Kompatibilismus. Der eine sagt, das ist eine Theorie, die jetzt Harry Frankfurt in den letzten Jahrzehnten sehr bekannt gemacht hat, ein amerikanischer Philosoph, der vor 2 Jahren gestorben ist. Der hat Anfang der 70er ein Modell entwickelt, das ist wie folgt. Er sagt, Personen haben zunächst einmal Wünsche erster Ordnung. Das sind Wünsche, die sich direkt auf mein Handeln beziehen oder auf dessen Ergebnisse. Zum Beispiel so etwas, ich habe einen Wunsch, jetzt eine zu rauchen, weil ich das mag. Personen haben auch einen Willen, den definiert er als, das ist ein Wunsch erster Ordnung, der so stark ist, dass auch mein Handeln tatsächlich bestimmt, solange ihm nichts dazwischen kommt. Also wenn ich den Wille habe zu rauchen, dann mache ich das auch, solange ich eine Zigarette habe und solange mich niemand davon abhält. Er sagt, Personen haben auch, aber auch Wünsche zweiter Ordnung. Ich habe auch Wünsche, danach gewisse Wünsche zu haben oder nicht zu haben. Also da bin ich auf einer reflexiven Ebene, schaue mir meine eigenen Wünsche und meinen Willen an und sage, manches davon gefällt mir, manches gefällt mir nicht. Zum Beispiel könnte es sein, dass mich dieser Rauchwunsch stört. Dann hätte ich einen Wunsch zweiter Ordnung, diesen Rauchwunsch erster Ordnung nicht zu haben. Und auch auf dieser zweiten Ebene gibt es noch was Stärkeres, das nennt er Volition. Das ist ein Wunsch zweiter Ordnung, der auch ernsthaft darauf aus ist, dass der Wunsch erster Ordnung, den er hat, mein Handeln bestimmt, also ein Wille wird. So. Und
der Wunsch zweiter Ordnung.
Das sind genau, also eine Volition ist ein Wunsch zweiter Ordnung, der nicht nur sagt, ich finde diesen Wunsch erster Ordnung doof, sondern der auch sagt, ich will ernsthaft, dass der verschwindet. Und dass ein anderer Wunsch mich leitet. Und jetzt sagt Frankfurt, willensfrei sind sie genau dann, wenn ihre Volition es schafft, ihren Willen zu bestimmen. Wenn sie sich quasi durchsetzt. Und das ist ganz interessant. Wir hatten ja vorhin gesagt, Handlungsfreiheit heißt, ich kann tun, was ich will. Da würde Frankfurt sagen, genau, damit ist der Wille auf der ersten Ordnung gemeint. Dann sind sie handlungsfrei. Willensfrei bin ich jetzt nach Frankfurt, wenn ich wollen kann, was ich will. Wenn ich nämlich auf der ersten Ebene wollen kann, was ich auf der zweiten Ebene will. Und das ist natürlich ein ganz attraktives Modell. Wenn man sagt, Handlungsfreiheit heißt, tun können, was man will, dann müsste Willensfreiheit vielleicht ja wirklich heißen, ich kann wollen, was ich will. Normalerweise klingt das blöd, weil man sagt, das ist ja komplett leer. Ich meine, ich will immer, was ich will. Also kann ich offenbar auch immer wollen, was ich will, dann ist es ja ein komplett leerer Begriff. Aber mit diesen zwei Ebenen, die er da aufmacht, ist das nicht leer und nicht trivial. Denn manchmal kann ich das, manchmal kann ich das nicht. Und er würde sagen, wenn Sie es können, wenn Sie wirklich in diesem Sinne wollen können, auf der unteren Ebene, was Sie auf der oberen Ebene wollen, dann sind Sie willensfrei und verantwortlich. Ja, und er hat schöne Beispiele dafür, die auch vielleicht auch ganz plausibel sind. Zum Beispiel ein Drogenabhängiger, der die Droge nimmt, also er hat den Willen. Er möchte das eigentlich nicht auf der zweiten Ebene, aber er kommt nicht davon los. Der ist nach seinem Modell ja nicht willensfrei. Der kann nicht wollen auf der ersten Ebene, was er auf der zweiten Ebene will. Seine Volition schafft es nicht, sich durchzusetzen gegen den Willen. Und dann sagt Frankfurt, genau, deshalb ist so ein Mensch nicht frei, was vielleicht plausibel ist. Hingegen ein Willing Addict, also ein Drogenabhängiger, der aus irgendeinem Grund auf der zweiten Ebene davon überzeugt ist, dass das super ist mit den Drogen, der diesen Willen auch wirklich in sich genährt, befördert, hervorgebracht hat, der wäre nach Frankfurt willensfrei und verantwortlich. Was auch einigermaßen plausibel ist.
Solche Raucher kennt man, glaube ich, ja. Die sagen, ich will ja gar nicht aufhören und ich ist ja auch, hat ja auch tolle soziale Komponente und so, ja.
Genau, und dann würde man sagen, ja gut, man musste wissen, aber dann bist du auch wirklich verantwortlich dafür, wenn es mal böse ausgeht. Also das ist ein berühmtes kompatibilistisches Modell. Warum? Ja, da muss die Kausalität nicht unterbrochen werden für. Das ist ein reines Verhältnis zwischen mentalen Ebenen. Das ist ein psychologisches Modell, wo man sagen kann, natürlich kann ich in alledem kausal bestimmt und auch kausal determiniert sein, das schadet überhaupt nicht. Ich muss nur diese Bedingungen erfüllen. Und deshalb ist das ein Modell von Harry Frankfurt, was eben er Anfang der 70er formuliert hat, was auch heute noch populär ist. Also auch heute noch machen Leute Varianten dieser Frankfurt-Modelle, versuchen es zu verfeinern, gegen Einwände zu verteidigen und dergleichen mehr.
Aber ist es nicht dann doch, also zu Fragen zu diesem Modell, so dass... Also welcher Wille gewinnt denn dann? Der höhere Wille oder der niedere Wille? Und in welcher Ausgestaltung sind die? Also wenn es eine Hierarchie gibt, ist es dann wirklich so, dass der Wille zweiter Ordnung nur auch ein Wille ist? Oder ist da tatsächlich schon eine Art von Reflexion oder irgendwas anderes mit drin? Weil man hat ja, also so landläufig würde man sagen, es gibt irgendwie diesen Instinkt, es gibt den Trieb zu verschiedenen Sachen, rauchen, essen, Sex haben oder so. Und dann gibt es irgendwie eine vielleicht Reflexionsebene oder so, was sie sagt, na gut, das kannst du aber nicht den ganzen Tag machen, so ungefähr. Oder eine Reflexionsebene, die sagt, naja, du willst aber auch gesund sein, dann musst du jetzt mal aufhören mit dem Drogen nehmen oder so. Frankfurt sagt aber, das sind zwei Arten von Wille eigentlich.
Ja, ich würde sagen, auf beiden Ebenen finde ich sowas Strebendes. Also auf der ersten unmittelbaren Ebene ganz direkt. Ich habe jetzt einfach den Drang dazu, eine zu rauchen, ja. Und das haben zum Beispiel auch Tiere. Die erste Ebene haben auch Tiere. Die wollen auch gewisse Dinge, die haben einen gewissen Drang dazu. Nur wahrscheinlich haben nichtmenschliche Tiere, jedenfalls die meisten, nicht diese zweite Ebene. Nicht die Ebene, die auf die erste reflektiert und die nochmal bewertet. Das haben erst Personen. Also Frankfurt sagt, das haben auch nicht alle Menschen. Sehr kleine Kinder haben das nicht. Schwerst demente Personen haben das vielleicht nicht. Er sagt doch sogar, also ein kompletter Wanton, so nennt er das. Also einen, der sich einfach treiben lässt, der sich seine erste Ebene so ein bisschen anguckt, aber dem ist völlig egal, ist eigentlich, was er auf der ersten Ebene will. Das wäre auch für ihn keine Person. Aber ne, er hat damit, also auch die zweite Ebene hat die, so etwas Wollendes. Die kann jedenfalls wollen, dass auf der ersten Ebene etwas geschieht. Und Frankfurt würde sagen, ja, wenn das erstmal bei Ihnen so eingestellt ist, sind Sie eine Person, dann haben Sie eine Chance darauf, willensfrei zu sein. Und manchmal sind Sie es dann, manchmal nicht. Ne, und das ist, wie gesagt, ein rein psychologisches Modell, wo man natürlich dann jetzt aber auch Zweifel hegen kann. Also ein Zweifel, der zum Beispiel aufkommt, ist, schauen wir uns den Willing Addict mal an. Also den Drogenabhängigen, der das total toll findet und der sich sogar dahin manövriert hat. Jetzt kann man ja fragen, was war das für ein Wunsch auf der zweiten Ebene? Weshalb hat er das gewollt? Frankfurt selber hat jetzt ein konkretes Beispiel, so eine Geschichte, dass er sagt, das könnte doch eine Psychotherapeutin sein, die mal unbedingt wissen will, wie das ist, drogenabhängig zu sein, weil sie so viele Drogenabhängige behandelt. Und aus diesem reflexiven Grund heraus, aus diesem Wunsch heraus, hätte sie die Drogensucht in sich selber erzeugt. Klingt ein bisschen fantastisch, ein bisschen leichtfertig, aber könnte ja sein. Und da würde man sagen, naja gut, also wenn das so ist, sehe ich es ein, die ist jetzt wirklich auch selber schuld und die ist verantwortlich dafür, die war willensfrei. Jetzt kann ich mir natürlich aber irgendwie auch vorstellen, dass so ein Willing Addict jemand ist, bei dem auch noch die zweite Ebene von der Sucht irgendwie infiziert ist.
Ja, eben, das denkt man nämlich manchmal bei diesen Rauchern, ne? Die sagen, ja, ich will ja rauchen oder mir gefällt das gut oder das Gesellige, und da denkt man ja immer, naja, ist das nicht die Sucht, die sich jetzt nur als so eine Pseudorationalität oder eben hier als dieser zweite Wille zeigt?
Ja, bei den Rauchern kann man da im Zweifel sein, ob das so ist, aber wenn sie jetzt wirklich jemanden nehmen, der eine Zwangspersönlichkeitsstörung hat. Also eine Zwangsstörung ist ja jemand, der will auf der ersten Ebene unbedingt jetzt ständig wieder schauen, ob der Herd aus ist oder muss ich die Hände waschen oder so. Hat da also einen Zwang und kommt möglicherweise auf der zweiten Ebene nicht dagegen an, aber die zweite Ebene sagt, boah, das ist furchtbar, dass ich das mache. Jetzt gibt's aber Leute, die haben eine Zwangspersönlichkeitsstörung. Da könnte man sagen, ja, das sind genau Leute, wo der Zwang auch noch die zweite Ebene infiziert hat. Die glauben ernsthaft, dass das richtig ist, was die machen. Und die erste Idee wäre, die sind ja noch kränker als die mit der Zwangsstörung. Die haben ja noch nicht mal mehr ein Bewusstsein davon, dass das total krank ist, was die machen. Nach Frankfurt aber würde man sagen, sind die willensfrei, denn die zweite Ebene setzt sich gegen die erste Ebene durch. Sie ist komplett einverstanden damit. Sie bestärkt das sogar. Aber intuitiv würden viele sagen, jemand mit einer Zwangspersönlichkeitsstörung ist doch nicht freier als jemand mit einer Zwangsstörung, eher im Gegenteil. So, und das ist ein Problem für die Theorie, auf die man dann verschieden reagieren kann. Also man kann die Kröte schlucken und sagen, doch, solche Leute sind frei und verantwortlich. Oder man kann versuchen, das Modell ein bisschen zu modifizieren, ein bisschen anders zu deuten, um möglicherweise diese Fälle auch noch wegzukriegen. Andere Szenarien sind Manipulationsszenarien. Also stellen Sie sich vor, ein böser Hirnforscher hat mal wieder Ihr Gehirn verdrahtet und der manipuliert jetzt nicht nur Ihren Willen, also nicht nur Ihre erste Ordnung. Das würden Sie ja vielleicht merken und sagen, boah, ich habe da einen ganz fremden Willen, da versuche ich gegen anzukämpfen. Sondern der schafft es ernsthaft in Ihrem Gehirn, die zweite Ordnung zu infizieren mit seiner Manipulation. Wieder haben wir das gleiche Problem. Nach Frankfurt würde man sagen, ja, naja gut, ich meine, jetzt bestimmt die zweite Ordnung die erste Ordnung, also die Person ist frei. Aber intuitiv hätte man das Gefühl, ne, so jemand, der da einer fremden Hirnmanipulation unterliegt, ist doch niemals willensfrei. Und wieder, das Modell kann jetzt auf zweierlei Weisen reagieren. Entweder man schluckt die Kröte und sagt, doch, dann ist man tatsächlich willensfrei. Oder man versucht, das Modell leicht zu modifizieren, etwas anders auszudeuten, um zu finden, nee, das ist jetzt wirklich nicht so, dass da die zweite Ordnung die erste Ordnung bestimmt. Aber das sind die Diskussionen, die um dieses Modell bis heute dann geführt werden. Kann man es leicht abwandeln, sodass man diese fiesen Fälle von Pathologien und Manipulationen rausbekommt, indem man sagen kann, nee, auch nach meinem Modell sind die nicht willensfrei, oder schluckt man diese Kröten?
Bevor es mit diesem Gespräch weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass dieser Podcast nur durch eure finanzielle Unterstützung funktionieren kann. Ich mache das ja alles alleine, also die Planung, die Anfragen der Gäste, die Aufzeichnungen Moderation, Schnitt, Hochladen, Texte schreiben, Bilder finden und so weiter. Und das kann ich nur stemmen, wenn ihr das finanziell unterstützt. Das geht auf steadyhq.com/geister. Und wenn ihr dann eine Mitgliedschaft abschließt, dann erhaltet ihr jeden Monat auch eine extra Folge. Ich bespreche nämlich zusammen mit dem Philosophen Jens Pier immer einen mehr oder weniger philosophischen Text. Das geht dann meistens so 2 Stunden. Ist ein intensives, tiefes Gespräch. Und wenn ihr wollt, könnt ihr diese Texte auch mit uns zusammenlesen. Wir kündigen die immer recht früh an. Und dann gibt es so einen kleinen Kanal auf unserem Discord-Server, wo man schon mal seine Meinung dazu teilen kann. Und auch auf diesen Server kommt ihr, wenn ihr diesen Podcast unterstützt. steadyhq.com/geister ist die Adresse. Ich wäre euch dafür sehr, sehr dankbar. Nur wenn das einige Leute machen, kann dieser Podcast immer so weitergehen. Vielen Dank an alle, die das schon machen. Und jetzt weiter im Text. Aber Sie haben gerade gesagt, die Intuition reingebracht. Also intuitiv würde man sagen, diese Person ist nicht willensfrei. Ist das nicht sowieso so bei den Kompatibilisten, dass man intuitiv so das Gefühl hat, bei diesen, also jetzt labelt man es nur neu als Freiheit. Jetzt sagt man, naja, weil das zweite System das auch wollte, ist diese Person jetzt frei. Aber eigentlich geht es uns doch intuitiv schon um sowas wie wirkliche Entscheidungsfreiheit. Also ob ich auch das abändern kann, was der zweite Wille dann möchte, um dann den ersten damit zu beeinflussen. Und das ist ja auch was man in einer Therapie zum Beispiel wahrscheinlich machen würde, versuchen würde, an diesen zweiten Willen ranzukommen. Also ist es so, dass dieses Kompatibilistische schon ein bisschen eigentlich entgegen überhaupt unserer Intuition zum freien Willen geht?
Ich glaube, teilweise ja. Teilweise, glaube ich, sind die alltäglichen intuitiven Vorstellungen von Willensfreiheit und Verantwortlichkeit diese sehr starken, die wirklich verlangen, ich hätte anders handeln können müssen, so. ich müsste der LSU aber sein, sonst akzeptiere ich das nicht als Freiheit. Tatsächlich, es gibt wohl auch Intuitionen, die einfach etwas schwächer sind, die tatsächlich mit dem Frankfurt-Modell ganz gut leben könnten. Ich glaube, es gibt auch empirische Untersuchungen dazu. Also Leute, die sagen, wenn wir uns das genauer anschauen, wirklich mal das mit Umfragen erheben, merken wir, dass erstaunlich viele Leute mit diesen kompatibilistischen Modellen ganz einverstanden sind. Das kommt möglicherweise ein bisschen darauf an, wie Sie die Frage framen. Also es könnte zum Beispiel passieren, dass wenn Sie fragen, würden Sie denn sagen, so jemand ist willensfrei, auch wenn er nicht hätte anders handeln können, dass die Leute sagen, nee, frei ist er nicht. Aber wenn Sie fragen, glauben Sie, dass jemand trotzdem verantwortlich ist für das, was er tun und lässt und entsprechend gestraft werden darf, würden viele vielleicht sagen, ja, das schon. Also relativ wenige Leute sind bereit, nur aufgrund solcher, ich sag mal, naturwissenschaftlicher Einsichten, dass wir womöglich kausal bestimmt sind, gleich alle Verantwortlichkeit fallen zu lassen. Es gibt das tatsächlich auch in der Debatte, also auch in der philosophischen Debatte gibt es Autorinnen und Autoren, die beides trennen, die zum Beispiel sagen, naja, willensfrei sind wir wirklich nicht, weil wir kausal bestimmt sind, weil wir nicht hätten anders handeln können. Aber verantwortlich sind wir schon. Zum Beispiel, weil wir uns einfach komplett mit dem, was wir tun und lassen, identifizieren. Und das reicht. Das reicht. Auch wenn ich weiß, dass das Identifizieren selber kausal bestimmt ist. Trotzdem bin ich bereit zu sagen, dann ist so jemand wie der Willing Addict beispielsweise auch verantwortlich für das, was er tut und lässt. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Also wenn man so alltägliche Intuitionen abklopft, ist das Bild wohl etwas vielfältiger, als man denkt. Insbesondere, wenn man eventuell Freiheit und Verantwortlichkeit nicht unbedingt streng zusammenhält. Was bei dem Frankfurt-Modell natürlich auch immer kritisiert wird, ist dieses, das ist ja ein rein mentales, psychologisches Modell. Es geht um verschiedene psychologische Ebenen und wie die miteinander interagieren. Und das ganze Modell ist rein kausal. Selbst wenn ich jetzt kein Szenario habe wie eine Pathologie oder eine Manipulation. Also auch bei einem ganz normalen Menschen, wo kein böser Hirnforscher dabei ist und keine Sucht dabei ist, ist es ein rein kausaler Prozess. Und viele würden sagen, das ist mir zu wenig. Jetzt kann man erstaunt sein, weil man denkt, das ist doch gerade der Clou bei Kompatibilismus, dass wir keine kausale Lücke haben. Aber es gibt natürlich auch welche, die sagen, ja, eine kausale Lücke will ich auch nicht. Also das, daran glaube ich auch nicht. Aber ich erwarte eigentlich doch, dass irgendetwas Nicht-Kausales zusätzlich mit drin ist. Also keine kausale Lücke, keine kartesianische Seele, keine Akteurskausalität, nein, das brauche ich alles nicht. Aber ich kann mich auch nicht mit einem Modell begnügen, was ein rein kausaler, jetzt meinetwegen psychischer, mechanistischer Ablauf ist, sondern irgendetwas Nicht-Kausales müsste mit drin sein. Also wenn man sagt, der normale Schlachtruf der Kompatibilisten ist, wir sind sowohl kausal als auch frei, dann würden manche sagen, ich möchte aber noch eine strengere Formulierung, nämlich wir sind nicht nur kausal, sondern auch frei. Und das suggeriert, dass neben all dem Kausalen, was da ununterbrochen walten mag, zugleich irgendetwas Nicht-Kausales mit dabei ist. Und das kriegen wir in Frankfurts Modell nicht. Interessanterweise, er selber deutet an ein paar Stellen an, das sei sehr wohl so. Also an ein paar Stellen sagt er, ich weiß nicht, ob die Volitionen wirklich selber kausal sind oder vielleicht zufällig sind oder vielleicht auch was ganz anderes. Wo sich andeutet, vielleicht sind meine Volitionen ja nicht kausal. Er selber hat auch manchmal diese Formel des nicht nur, sondern auch. Also sie werden nicht nur durch eine Sucht bestimmt, sondern auch durch ihre Volition. Sie sind nicht nur kausal bestimmt, sondern auch durch ihre Wünsche höherer Ordnung. Was irgendwie suggeriert, dass Frankfurt selber meinte, vielleicht sind diese Wünsche der zweiten Ordnung ja jetzt doch wirklich nicht kausale Erscheinung. Aber das glaube ich nicht. Ich denke, das würde ihm auch praktisch niemand abkaufen. Das hat er auch nie genauer ausgeführt. Und deshalb, glaube ich, gibt es eben andere kompatibilistische Schulen, die sagen, da haben wir eine Chance, was zu finden. Und die zweite große Traditionslinie, die wir haben, ist diejenige, die sagt, die Freiheit gründet nicht in unseren Wünschen oder in irgendeiner tollen Hierarchie unserer Wünsche, sondern Freiheit gründet darin, dass wir nach Gründen handeln können. Und Gründe sind etwas anderes als Ursachen. Das ist ein großes Schlagwort, was auch in der deutschen philosophischen Debatte sehr, sehr stark war und ich glaube noch ist. Als Menschen bewegen wir uns nicht nur, aber auch im Raum der Gründe. Und das ist eine andere Struktur als der Raum der Ursachen. Gründe selber sind nichts Kausales. Ein Grund ist keine Ursache. Ein Grund ist nicht magnetisch. Ein Grund kann nicht runterfallen. Ein Grund gehorcht nicht der Quantenmechanik. Ein Grund ist eine normative Struktur. Gründe sind das, was wir zum Beispiel in logischen Ableitungen vor uns haben, was wir in der Mathematik vor uns haben, was wir aber auch im moralischen Denken vor uns haben, wenn wir tun und lassen rechtfertigen. Das sind alles Strukturen, die sind definitiv nicht kausal geartet. Und deshalb liegt darin eigentlich der Schlüssel für die Willensfreiheit. Im kompatibilistischen Sinne. Also wir wissen, wir sind komplett kausal, psychisch, sozial, neuronal determiniert. Aber zugleich können wir dabei Gründen folgen. Und das ist es, was uns frei macht.
Was sind jetzt genau Gründe? Weil Wilfried Sellers ist jemand, der das stark gemacht hat. Und das ist ja der, den Sie quasi ein bisschen gegen Frankfurt antreten lassen im Buch, um dann beide eigentlich weiterzudenken.
Ja, das ist wahr. Ne? Wilfried Sellers war auch ein US-amerikanischer Philosoph, so in den 50er, 60er Jahren war der aktiv. Von dem stammt dieser berühmte Slogan vom Raum der Gründe. Jetzt hat Wilfried Sellers selber ganz, ganz wenig zur Willensfreiheit geschrieben. Womit er sich in erster Linie beschäftigt hat, war Erkenntnistheorie und Philosophie des Geistes. Und auf diesen Gebieten hat Sellers zunächst einmal gesagt, es gibt sicherlich in unserem Geist, in unserem psychischen Erleben Erscheinungen, die wir rein kausal fassen können, als Reaktionen auf äußere Eindrücke. Also ein unmittelbarer Sinneseindruck, wie in einem Baby zum Beispiel, wo sie einen roten Ball hinhalten. Dann hat dieses Baby eine rote Farbwahrnehmung in dem Moment. Und das können sie, so wie Hobbes es auch wollte, rein kausal erklären. Aber es gibt andere Gehalte in unserem Denken, die sind etwas komplexer. Und Sellers sagt, denen werden sie nicht gerecht, wenn sie sie rein kausal fassen, weil die zum Beispiel schon sprachlich verfasst sind. Schon wahrnehmen, dass da ein roter Ball ist. Schon das hat sprachliche Einlassungen. Das heißt, sie arbeiten damit Begriffen, das ist nichts rein Rezeptives, da kommen Begriffe rein, da kommen Gründe rein. Ich müsste zum Beispiel jemand fragen, warum glaubst du, dass das ein roter Ball ist? Was meinst du überhaupt mit einem Ball? Was ist für dich rot? Sofort wäre ich in diesem Spiel drin, dass ich Gründe geben muss. Was nicht heißt, dass ich damit aus den Ursachen raus bin. Es heißt nur, dass ich zusätzlich quasi jetzt mit Gründen operiere, um richtig zu erfassen, was es zum Beispiel heißt, schon eine Wahrnehmung von einem roten Ball zu haben. Also der nackte Sinneseindruck ist eine Sache. Das ist was rein Kausales. Da kann ich sagen, da feuern die Synapsen, sonst ist da nichts. Aber wenn ich wahrnehme, dass dort ein roter Ball ist, mache ich schon einfach Gebrauch von Gründezusammenhängen, von rationalen Zusammenhängen. Ich benutze Begriffe wie dort, Ball, rot. Und damit bin ich in diesem Gespinst, in diesem Raum der Gründe, um überhaupt richtig zu beschreiben, was ich da eigentlich gerade mache, was in mir gerade abgeht. Und damit, ne, ist der Gedanke, bin ich nicht mehr nur im Raum der Ursachen, sondern auch im Raum der Gründe. Und jetzt ist die Frage eben, was genauer sind solche Gründe? Wie soll ich sie auffassen? Und natürlich, wenn Sie jetzt die Leute von der Straße fragen oder auch manche Philosophen fragen, was genau ist ein Grund, würden viele antworten, ein Grund ist auch wieder eine mentale Erscheinung. Ein Grund ist eine Überzeugung, ein Grund ist ein Wunsch. Und damit wäre es natürlich wieder was rein Kausales. Jetzt gibt es eine relativ starke Tradition, die sagen, nee, es ist was anderes. Ein Grund ist nicht ein Wunsch. Ein Grund ist nicht eine Überzeugung. Ich kann einen Wunsch haben, gemäß einem Grund. Ich kann eine Überzeugung bilden, gemäß gewissen Gründen. Aber die Gründe selber sind was anderes. Die Gründe selber sind wirklich außerhalb meines Kopfes. Die zweite Antwort ist dann, ja, das stimmt, die Gründe sind außerhalb deines Kopfes, weil die sind was Soziales. Also die Gründe, in denen wir uns bewegen, die haben wir ja nicht selber gemacht, sondern die entstehen durch unsere sozialen Interaktionen, durch unsere sozialen Praktiken. Das ist mehr so eine Wittgensteinsche Linie, in der man sagen würde, ne, die Gründe sind unsere Lebensformen, die stecken dahinter und sind auch konstitutiv für sie. Das ist jetzt auch eine Auffassung, mit der, glaube ich, viele, die heute diesen Gründekompatibilismus vertreten, sich am ehesten anfreunden würden. Das ist die klassische Linie, die ihn Wittgenstein vertritt, die auch Sellers selber wahrscheinlich am ehesten vertritt. Auch ein Jürgen Habermas würde das zum Beispiel sagen. Gründe sind für ihn, das ist der objektive Geist, so in Hegels Sinne, und der objektive Geist, das sind unsere sozialen Interaktionen im Grunde. Das Problem ist nur, für mich dann insbesondere gewesen, als ich sagte, dann sehe ich immer noch nicht, wie diese Gründe etwas nicht Kausales sein sollten.
Wenn es sowas Kulturelles glaube, quasi so, ist, was ja auf uns auch wieder ja, einwirkt, wie als wären wir in einer Maschine.
Genau, und was selber auch irgendwie nicht auch nur auf uns einwirkt, sondern was sich auch selber eigentlich aus rein kausalen Interaktionsmechanismen herausbildet. Trotzdem gibt es in der gegenwärtigen Philosophie, ich würde sagen, so einen leichten Aberglauben, dass das Soziale irgendwie nicht kausal sei. Philosophiehistorisch wäre es interessant, mal nachzuforschen, wie das mal passiert ist. Ja? Also ich glaube, da muss man weit zurückgehen zu Kant und Hegel. Und irgendwie ist da dieser Gedanke eingerissen, dass soziale Verhältnisse irgendwie nicht kausal seien, dass die der Kausalität entgehen. Und das ist etwas, was ich nie mitmachen konnte, was ich nie richtig verstanden habe und wovon ich auch glaube, dass es eigentlich falsch ist. Und für mich ist die einzige Lösung eigentlich dann zu sagen, Gründe sind weder psychische Entitäten, wie jetzt Wünsche oder Überzeugungen, noch sind sie soziale Entitäten, wie sagen wir Traditionen oder Lebensformen, sondern es sind wirklich platonische Entitäten. Also wirklich abstrakte, immaterielle Strukturen. So wie man zum Beispiel auch in der Philosophie der Mathematik wahrscheinlich berechtigt die Auffassung vertreten kann, dass Zahlen weder psychische Erscheinungen sind noch soziale, sondern wirklich platonische Entitäten. Und dann hätte ich eine Chance, wenn ich dann jetzt zeigen kann, dass diese ganz abstrakten, nicht materiellen, nicht psychischen, nicht sozialen Gründe uns bestimmen. Sicherlich, indem wir sie psychisch, sozial auffassen, bearbeiten, repräsentieren. Trotzdem wären diese nicht kausalen Gründe daran beteiligt. Und dann würde ich sagen, kann ich sagen, dass ich nicht nur kausal, sondern auch frei bin.
Bei Platon wirkt das ja immer plausibel, wenn man das Gefühl hat, hier soll so etwas wie Abstraktheit, ein Konzept erläutert werden, also die Idee der Größe und der Kleinheit, sage ich mal, oder vielleicht auch die Idee der Schönheit. Es gibt da aber so Ausformungen, wo man dann auch die Idee des Stuhls oder so schon geschaut hat in einem vorherigen Leben und dann wirkt es immer so ein bisschen albern, also wie müssten das dann nicht, also wenn Sie sagen, Gründe sind sowas wie nicht kausale, platonische Entitäten, müssen das dann ganz abstrakte auch Gründe sein oder alle möglichen?
Ja, Sie haben recht. Also der klassische Platonismus hat natürlich viele spekulative Lasten, ne? Also insbesondere, weil dieser platonische Ideenhimmel ja wirklich mit allen bevölkert zu sein scheint. Also ne, es gibt immer die Idee des Guten und die Idee des Gerechten und die Idee des Wahren, die Idee des Schönen, aber tatsächlich soll es auch eine Idee des Stuhls geben. Und man würde sagen, also da hört es dann auch wirklich auf. Ja? Also Stühle haben wir gebaut und die Idee eines Stuhles mag hier durch Abstraktion entstehen, aber sie ist nicht das Ursprüngliche. Aber wo der klassische Platonismus eben ganz gut funktioniert, ist bei den mathematischen Entitäten zum Beispiel, die für noch ein bisschen der Prototyp davon sind. Und da hat man das Gefühl, da macht das schon Sinn und dagegen können wir auch beipflichten. Also wenn ich über das gleichseitige Dreieck spreche, und dessen Eigenschaften jetzt mathematisch erforsche und feststelle, ja, da sind alle Winkel 60 Grad drin, dann spreche ich nicht ursprünglich über konkrete Dreiecke, sondern ich spreche erstmal wirklich über dieses abstrakte Ding. Und alle konkreten Dreiecke sind auch nur sehr unvollkommene Abbildungen davon. Also da passt dieses platonische Modell schon ganz schön. Und jetzt ist so die Frage, in den verschiedenen Bereichen, in denen sich unser Denken bewegt, was hat da eine Chance darauf, was Platonisches zu sein? Also, und jetzt müssen wir erstmal definieren, was heißt eigentlich auch genauer Platonismus? Also in modernen Auffassungen heißt es eigentlich dreierlei. Wenn ich sage, X ist eine platonische Entität, dann sage ich erstens, sie existiert. Es gibt dieses X. Zweitens, dieses X ist nicht materiell, also es ist nicht in Raum, nicht in Zeit und insbesondere nicht kausal. Und drittens, dieses X ist auch keine Erfindung, also das ist geistunabhängig, das heißt, es wird entdeckt. Und da hat man das Gefühl, so in der Mathematik sind die Chancen ganz gut. Also die Zahl 5 gibt's wahrscheinlich. Das sehe ich schon daran, dass ich wahre Aussagen über sie machen kann, wie 5 ist eine Primzahl. Und ich kann doch keine wahre Aussage über Dinge machen, die es nicht gibt. Also muss es die Zahl 5 in irgendeinem Sinne geben. Die Zahl 5 ist aber wohl auch nichts Materielles. Also die ist nicht in Raum und Zeit. Ich kann sie nicht anfassen, die kann nicht runterfallen. Die ist nicht kausal, ne? Die ist nicht magnetisch. Da wirkt keine Gravitationskraft drauf auf die Zahl 5. Und drittens, ich kann auch sagen, die Zahl 5 haben wir entdeckt. Wenn die Vulkanier, die haben die Zahl 5 auch entdeckt. Wir haben sie nicht erfunden. Ne? Also Außerirdische, die Mathematik betreiben, werden auch mal die Zahl 5 entdecken und sagen, ja, ihr habt recht, das ist eine Primzahl. Richtig, gut gesehen. Also ne, bei zumindest manchen mathematischen Entitäten hat man eine ganz gute Chance zu sagen, dass da etwas Platonisches ist. Und jetzt interessiert uns die Mathematik ja in der Freiheitsdebatte nicht so sehr, wobei es eigentlich eine spannende Idee wäre, ob man sagen kann, auch wenn wir Mathematik-Sachen machen, sind wir in dem Sinne frei. Weil wir dann nicht kausalen Strukturen nachfolgen und unser Denken und teilweise unser Tun danach ausrichten. Was uns ja vor allen Dingen interessiert, ist eigentlich der moralische Bereich. Ne? Es geht ja eigentlich immer um Verantwortlichkeit und dann würde man fragen, wie sieht es denn jetzt im Moralischen aus? Was könnten da das Platonische sein? Und ich glaube, moralische Gründe haben da eine ganz gute Chance. Meine moralische Gründe würden wir ja meistens als Prinzipien formulieren. Und wenn es sowas ist wie zum Beispiel Kants kategorischer Imperativ, ja, also handle stets nach einer Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass sie allgemeingültig ist, so mal grob formuliert, das ist ein Prinzip, was ich anwenden kann. Und wenn ich daran jetzt die drei Bedingungen für Platonismus teste, sieht's erstmal nicht so schlecht aus, ja. Also, es gibt den kategorischen Imperativ. Ja, ich kann wahre Aussagen darüber machen. Ich kann sagen, dass Kant eine Formulierung von ihm gegeben hat. Ich kann sagen, dass es ein deontologisches Prinzip ist. Ich kann wahre Aussagen darüber machen, also muss es ihn geben. Zweitens, ist er materiell? Nein. Also er findet natürlich in materiellen Gegenständen seine Konkretion. Also ich kann den kategorischen Imperativ mit Schriftzeichen aufzeichnen. Aber ich bin mir auch klar, die Schriftzeichen selber sind nicht der kategorische Imperativ, sondern sie stehen für ihn. Ja, das ist mir eigentlich klar, dass der kategorische Imperativ selber ist nicht die Buchstaben, sondern er ist etwas geistig Abstraktes, was ich mit Buchstaben dann versuche einzufangen, mit Sprache versuche zu benennen. Der dritte Punkt ist natürlich der Knackpunkt. Ne? Manche Leute würden sagen, der kategorische Imperativ oder moralische Prinzipien überhaupt sind Erfindungen. Es sind Erfindungen, die sind geistabhängig und deshalb sind sie nichts Platonisches. Damit sind sie in einem indirekten Sinne dann doch wieder was psychisch-soziales, materielles. Aber natürlich gibt es in der Philosophie eine starke Tradition, die sagt, das stimmt zum Beispiel gerade nicht. Ne? Also moralischer Realismus sagt, nein, moralische Prinzipien sind keine Erfindungen, sondern es sind Entdeckungen. Die benennen wir dann möglicherweise in unvollkommener Weise. Das kann sein, wir treffen es vielleicht nicht immer genau, aber wir müssen schon zugeben, dass Kant jetzt nicht ein Literat war, sondern der war Wissenschaftler und Wissenschaftler machen Entdeckungen. Genau wie ein Mathematiker Dinge über seine Gegenstände entdeckt, hat auch Kant als Philosoph etwas entdeckt. Die Sache kann man entspannen, wenn man dann auch sagt, es muss in diesem Raum der Gründe jetzt auch nicht nur gute Gründe geben. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich finde den kategorischen Imperativ kein besonders gutes Prinzip, könnte er immer noch einräumen, dass er sagt, aber es ist etwa eine platonische Struktur, die entdeckt wird. Und die Vulkanier haben ihn wahrscheinlich auch entdeckt. Ja, das heißt, die Chancen auf einen Platonismus von Gründen stehen möglicherweise gar nicht so schlecht. Natürlich muss man den eingehend verteidigen und das habe ich in dem Buch versucht zu tun und sitze auch gerade an einem Aufsatz, der das nochmal versucht und werde mich da ins Schlachtengetümmel begeben.
Ach, und haben Sie deswegen, das kommt mir jetzt erst, Kant quasi als ersten Kompatibilisten bezeichnet, weil es bei Kant doch auch, erinnere ich jetzt gerade, diese Idee gibt, man ist gerade frei, wenn man nach der Pflicht handelt, oder?
Genau. Also bei Kant gibt es im Praktischen nur einen Grund, nämlich das moralische Gesetz. Und das moralische Gesetz ist quasi formuliert als kategorischer Imperativ. Und in dem Sinne, ja, haben Sie bei Kant jemanden, der sagt, frei sind Sie genau dann, wenn Sie diesem einen Grund, den es eigentlich überhaupt nur wirklich geben kann, folgen. Und Kant wäre auch, also Kant sagt jetzt nicht ausdrücklich, ich bin Platoniker, aber wenn Sie ihn nachfragen würden, würde Kant definitiv sagen, das ist keine psychische Entität, ganz bestimmt nicht. Ne? Also der kategorische Imperativ ist kein Wunsch. Er ist auch keine soziale Entität. Er ist keine Tradition oder eine Gepflogenheit oder so etwas. Kant würde sagen, der ist eine platonische Entität, die natürlich in uns repräsentiert wird. Also ich kann jetzt Wünsche haben, die dem kategorischen Imperativ gemäß sind. Das schon. Aber dennoch, er selber ist kein Wunsch, keine Überzeugung, sondern ich habe Wünsche oder Überzeugungen, ihm zu folgen oder die durch ihn geprägt sind.
Sie haben jetzt gerade den kategorischen Imperativ angesprochen und gesagt, es könnte auch noch andere Prinzipien geben. Müssen das denn nach Ihnen alles moralische Gründe sein? Gibt es auch andere Gründe? Haben Sie schon eine Liste der Gründe, die auf so einer platonischen Entitätsebene denkbar sind?
Ja, ich habe es versucht. Also ich habe da keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber ich glaube schon, dass man das so grob ein Raster aufmachen kann. Zunächst einmal bei den moralischen, wie gesagt, da gibt es auch schlechte Gründe. Ja, also es gibt da nicht nur den kategorischen Imperativ. Es gibt ja zum Beispiel auch als ein wichtiges moralisches Prinzip den Utilitarismus. Handle so, dass das Glück in der Welt maximiert wird.
Das haben wir auch entdeckt, und würden Sie sagen. Das ist unabhängig von Menschen, ja. Existiert das.
Ja. Genau, also es gibt dann immer konkrete Formulierungen davon, ja, aber das ist ja genauso wie bei physikalischen Gesetzen, ja, also wir haben auch von physikalischen Gesetzen bestimmte Formulierungen, also wenn Newton das Gravitationsgesetz aufschreibt, macht er das mit bestimmten Begriffen und bestimmten Symbolen, aber wir würden sagen, naja, das Gravitationsgesetz selber gibt's aber in der physikalischen Welt. Und so ist das für meine Begriffe bei moralischen Prinzipien auch, also Kant gibt eine bestimmte Fassung, eine bestimmte Verbalisierung des kategorischen Imperativs, den er aber entdeckt hat. Und genauso würde ich sagen, auch ein Utilitarist wie Mill gibt vom utilitaristischen Prinzip eine bestimmte begriffliche Fassung. Er hat damit aber etwas gefunden, was andere auch finden können. Und ich vermute, dass die Vulkanier auch den Utilitarismus kennen. Ja, oder naja, zumindest die Klingonen werden ihn kennen. Aber es gibt auch ganz furchtbare moralische Prinzipien. Ja, auch wenn sie ein Prinzip haben wie, ich darf an meinen Gegnern Rache nehmen bis ins fünfte Glied, ist das meinetwegen auch ein moralisches Prinzip. Aber wahrscheinlich ein richtig schlechtes. Ein richtig schlechtes. Aber auch das ist ein moralisches Prinzip. Deshalb kann ich auch zum Beispiel sagen, jemand, der so einem Rachedenken folgt, ist dann eben frei und auch verantwortlich für das Unheil, was er anrichtet. Gut, das ist der moralische Bereich. Dann gibt es natürlich auch andere, ganz andere Bereiche der Rationalität, zum Beispiel einfach Vernünftigkeit im Sinne von Zweckmittelrationalität. Also wo es auch darum geht, was mache ich jetzt am besten, aber wo es, ich das nicht in einen moralischen Horizont stelle, mit diesen emphatischen, was sollte ich jetzt tun, sondern wo ich sage, was wäre jetzt für mich am besten. Und da finde ich auch bestimmte Prinzipien, die für meine Begriffe entdeckt sind und die abstrakte platonische Prinzipien sind. Wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe jetzt eine Situation von Ungewissheit und ich versuche jetzt einfach, meinen Erwartungsnutzen zu maximieren, dann ist das ein Prinzip abstrakter Art, dem Sie folgen und was für meine Begriffe auch entdeckt wurde. Ne? Also in der Entscheidungstheorie, nur das machen ja so Mathematiker, Ökonominnen, ne, das sind die, die das machen, die haben auch bestimmte Formulierungen davon, aber dieser Grundgedanke ist etwas, was die gefunden haben. Einfach diese Logik, maximiere Erwartungswerte. Ein sehr mathematischer Gedanke. Es gibt da aber auch andere Prinzipien, zum Beispiel geh auf Nummer sicher, vermeide Katastrophen. Das wäre ein Beispiel. Also wir haben diesen ganzen, wir nennen es mal prudentiellen Bereich. Was wäre jetzt für mich das Beste, das klügste Handeln? Dann gibt es den Bereich der Kunst. Es gibt ästhetische Gründe. Es gibt ästhetische Gründe, Kunstwerke zu schaffen oder anders zu schaffen oder sie zu schätzen, für gelungen zu halten oder für nicht gelungen zu halten. Und da finde ich auch solche Prinzipien, solche Maximen, wie zum Beispiel, sei sparsam mit dem Material. Verwende Material wieder. Ist in der Musik ein sehr wichtiges Prinzip. Also wenn ich mich frage, wie baue ich meine Sinfonie auf, die eine Stunde lang dauern soll, und ich brauche hier jetzt ein zweites Thema, dann ist es eine relevante Überlegung zu sagen, variier doch ein Thema, was du schon hattest. Das macht die Sache raffinierter. Versteck es ein bisschen, mach es ein bisschen komplexer. Ich glaube, auch das sind Prinzipien, die natürlich in gewissen Zeiten mehr oder weniger in Mode waren, ja, die aber trotzdem entdeckt werden. Und ich glaube auch, dass wir in Vulkania Musik haben, die durch das durchaus verstehen würden, was wir da machen. Die sagen würden, ja, das machen wir teilweise auch. Oder sie haben das Prinzip in der Kunst, ich will mein Publikum schockieren, weil ich überzeugt bin, dass Kunst einen sozialpolitischen Auftrag hat und dazu gehört es, das Bürgertum manchmal in Schrecken zu versetzen, zum Beispiel. Dann ist das auch ein ästhetisches Prinzip, nach dem sie handeln.
Unabhängig von den Menschen, von den Kulturen, wenn es keine Lebewesen gäbe, würden Sie sagen, das Prinzip ist, ich will mein Publikum schockieren, wäre so eine Art Grund auf einer anderen ontologischen Ebene, und sobald dann es eine Spezies gäbe, die es entdecken könnte, könnte das entdeckt werden?
Das glaube ich schon. Das glaube ich tatsächlich. Ne? Also klar, das ist mutig oder so, aber genauso wie man sagen kann, ja, wenn sie Wesen finden, die keine Mathematik machen, wissen die nichts von der Zahl 5, aber die können die entdecken. Und so wäre es auch, wenn wir jetzt eine Spezies entdecken, die definitiv keine Kunst hat, dann können die dieses Prinzip nicht wissen, nicht verstehen. Aber ich glaube, sobald es Wesen gibt, die Kunst betreiben, werden die sich in diesen Räumen bewegen. Was sie dann konkret machen, hängt natürlich massiv davon ab, wie diese Wesen gebaut sind. Also wenn die keinen Gehörsinn haben, werden die keine Musik machen. Ja, das ist klar. Sobald sie einen haben, glaube ich, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie Musik machen. Und ich glaube, dass sie dann nach gewissen Prinzipien verfahren werden. Prinzipien, die sie dann natürlich auch tradieren. Ja, ist klar, diese Prinzipien werden dann Bestand von Traditionen. Aber ich glaube, sie werden es. Sie werden es. Sie sind es nicht ursprünglich.
Sie sagen ja, dass sie eigentlich Sellers und Frankfurt, also von beiden, etwas mitnehmen. Das klang jetzt aber bisher so, als hätten sie einfach nur die Idee von den Gründen von Sellers oder die auf ihn zurückgeht, genommen und jetzt sich gefragt, was könnten das für Gründe sein? Was haben sie von Frankfurt hier drin?
Ja, das kommt etwas später. Es ist ja so, wenn man sich an der Stelle, wo ich jetzt stehe, bin ich ja, dass ich sage, ich glaube, Gründe sind nicht kausal, das ist super, aber sie müssen ja unser Handeln bestimmen. Jetzt kann man fragen, wie soll das denn funktionieren, bitteschön? Etwas nicht kausales kann doch nicht mein Handeln bestimmen. Und da ist die Antwort, die ich gebe, naja, offensichtlich können wir diese abstrakten Gründe repräsentieren. Letztlich in unseren Gehirnen. Letztlich muss das neuronal funktionieren. Das ist nichts Besonderes. Repräsentation ist ein ganz wohl situierter Begriff in der Philosophie des Geistes. Unsere Gehirne müssen es schaffen, ganz viele Dinge zu repräsentieren. Zum Beispiel die körperlichen Dinge um uns her. Und mein Gehirn muss imstande sein, diesen Tisch hier zu repräsentieren, sonst laufe ich dagegen. Und warum soll mein Gehirn nicht auch imstande sein, abstrakte Strukturen zu repräsentieren? Offenbar kann es das auch, denn ich kann Mathematik denken. Ich kann an die Zahl 5 denken. Ich kann über sie nachdenken. Also muss ich imstande sein, sie zu repräsentieren. Das sind auch Dinge, die Leute wie Fodor oder Dretzky, die über diesen Repräsentationsbegriff gearbeitet haben, problemlos anerkennen können. Also natürlich, wir können materielle Gegenstände um uns her repräsentieren, aber wir können auch abstrakte, rationale Strukturen repräsentieren. Gut, also ist damit jetzt erstmal diese Antwort gegeben. Wie können Gründe uns bestimmen? Über ihre kausalen Repräsentationen. Die Gründe selbst sind nicht kausale, abstrakte Strukturen. Ich kann sie aber kausal repräsentieren und damit bin ich wieder im Spiel. Wenn ich das habe, habe ich natürlich das Problem, dass ich sage, ja, dann ist aber natürlich alles, was mich jetzt wirklich im engeren Sinne bestimmt, wieder nur Kausales. Es sind dann eben nicht die Gründe selbst, sondern es sind nur ihre Repräsentationen, die mich bestimmen. Danach sieht das ja jetzt wieder aus. Also mit welchem Recht kann ich jetzt noch sagen, dass die Gründe selbst mich bestimmen, statt nur ihrer Repräsentation? Und dann sage ich, die Antwort kann eigentlich nur darin liegen, dass ich mir der Gründe obendrein bewusst bin. In diesem Sinne sind die Gründe dann wirklich auch als Gründe wieder mir präsent. Also ich repräsentiere die Zahl 5, aber indem ich mir dessen bewusst bin, und zwar mir auch wirklich bewusst bin, dass das ein Abstraktum ist, ist diese Zahl 5 mir auch als solche präsent. Und wenn das mit den Gründen genauso läuft, dann bin ich berechtigt zu sagen, dass die Gründe selbst mich bestimmen. Sie sind wirksam in mir über ihre Repräsentationen und sie sind gleichzeitig mir präsent in meinem Bewusstsein.
Also kann ich nur mit Bewusstsein frei sein.
Ganz richtig. Was ja nicht unplausibel ist. Schauen Sie, ganz viele Leute, die eine Freiheitstheorie haben, würden sagen, und natürlich ist Bewusstsein total wichtig. Frank wird natürlich sowieso, denn ich meine, Wünsche erste Ordnung, Wünsche zweite Ordnung sind natürlich Bestandteil ihres Bewusstseins. Ja. Bei dem Sellers-Modell haben wir es jetzt erstmal nicht drin. Wir könnten die kritische Frage stellen, wenn wir wirklich dadurch frei sind, dass wir einfach den nicht kausalen Gründen folgen, dann müsste auch ein Schachcomputer frei sein. Denn der folgt auch Schachgründen. Die sind in irgendeiner Weise in ihm repräsentiert. Er muss zumindest wissen, was es heißt, eine andere Figur zu schlagen. Er muss einprogrammiert bekommen haben, versuch mal die Partie zu gewinnen. Und er muss die ganzen Züge in sich repräsentiert haben. Er muss dieses ganze Gewebe von Rationalität, was sich in einem Schachspiel darbietet, irgendwie repräsentiert haben. Wenn er explizit programmiert wurde, sogar so. Aber ich glaube auch die Modernen, die jetzt allein durch Machine Learning praktisch so gut werden. Ich glaube, auch in denen wird das dazu führen, dass in irgendeiner Weise in denen repräsentiert ist, was zum Beispiel ein erlaubter, was ein verbotener Zug ist, was ein guter Zug ist, was ein schlechter Zug ist. Aber wir würden trotzdem nicht sagen wollen, dass diese Dinger willensfrei sind. Und die intuitive Antwort wäre, naja, weil die kein Bewusstsein haben. Also wenn sie irgendwann mal Bewusstsein haben, werden die Karten neu gemischt. Also wenn wir wirklich mal eine KI haben, die Bewusstsein hat, dann wird sich aber eine Menge ändern und dann werden wir auch darüber nachdenken müssen, ob die willensfrei ist. Das ist intuitiv, glaube ich, relativ gut begründet. Jetzt kann ich sagen, ja, und es liegt genau daran. Es liegt genau daran, dass ein Computer, der auf Gründe programmiert ist, noch längst kein Bewusstsein von ihnen hat. Und deshalb wird er nicht durch die Gründe selbst bestimmt, sondern er wird wirklich nur durch deren, in seinem Fall, elektronische Repräsentation geleitet. Aber wir werden durch neuronale Repräsentation der Gründe geleitet, aber zugleich sind wir uns der Gründe selbst bewusst. Und dadurch kommt das jetzt rein und das jetzt verbindet sich das Ganze mit dem Frankfurt. Weil genau das, was er hat, auch diese zwei Ebenen von Bewusstsein, sind auch genau das eigentlich, was sie brauchen, um sich ihrer Gründe bewusst zu sein. Sie müssen auf der ersten Ebene eine Repräsentation eines Grundes haben, der sie als solche bestimmt. Und auf der zweiten Ebene müssen sie sich dieser Repräsentation wieder bewusst sein und vor allen Dingen ihres Inhalts bewusst sein. Es geht jetzt eben nur nicht wie bei Frankfurt um ein Bewusstsein ihrer Wünsche, sondern es geht um ein Bewusstsein ihrer Gründe.
Bin ich dann nicht am Ende jetzt doch nur eine Maschine, die das ausführt, was irgendwie reingegeben wird, aber die gleichzeitig sich denkt, naja, aber ich habe Gründe und ich bin mir der bewusst und deswegen kann ich die Willensfreiheit retten?
Ja, die Frage ist, ob Sie das nur in Ihrem Satz weglassen möchten. Denn wie gesagt, ich bin ja Kompatibilist. Ja? Das heißt, ich werde in keinster Weise sagen, dass wir an irgendeiner Stelle nicht kausal bestimmt sind. Das sind wir lückenlos. Unter anderem aber durch kausale Repräsentationen von den nicht-kausalen Gründen. Und ich sage, das ist mein bescheidenes Modell von Willensfreiheit. Das genügt mir. Na, deshalb würde ich das nur weglassen. Aber ich würde sagen, natürlich, wir sind immer noch lückenlos. Ja, Sie haben gesagt, eine Maschine oder ein Mechanismus. Das stimmt, das sind wir. Insbesondere dürfen wir nicht davon ausgehen, dass wir jetzt irgendwie unsere Gründe in einer ganz, ganz freien Urwahl selber wählen. Sondern welchen Gründen wir folgen, ist sicherlich auch wieder letztlich kausal bestimmt. Durch unsere Erziehung. Vielleicht teilweise auch durch biologische Veranlagung, das mag sogar auch sein. Ja? Das heißt, ich verlange jetzt nicht für Willensfreiheit, dass sie in einer Urwahl, wo sie dann ganz, ganz im libertaristischen Sinne frei gewesen wären, sich ihre Gründe ausgesucht hätten und dann erst geht die kausale Geschichte los. Und ich sage, nein, sie werden, wir sind nun mal wachsende Wesen, wir sind räumliche, zeitliche Wesen, wir kommen als Babys auf die Welt, sie werden in diesen Raum eingeführt durch kausale Einwirkungen. Durch psychologische Muster, durch soziologische Muster, da werden sie eingeführt. Das heißt, in dem Sinne, sie können immer noch sagen, ja, das läuft komplett kausal ab, wie eine Maschinerie, aber sie sind eben nicht nur kausal, sondern diese Maschinerie ist imstande, auch etwas Freies in sie reinzubringen.
Was mich noch interessieren würde, ist, wenn wir jetzt nochmal zur Neurowissenschaft gehen, können Sie sich vorstellen, dass Sie haben ja auch vorhin schon ein Experiment angesprochen, dass man irgendwann so richtig reinschauen können wird in die Synapsen, dass man genau versteht, was da passiert und dass man doch irgendwie so eine quantenmechanische Erklärung dafür findet, dass man merkt, ah nee, es gibt nicht nur dieses Zufällige, dieses Würfeln, es gibt noch irgendwas anderes. Also man entdeckt das tatsächlich, dass es so eine Entscheidungsfreiheit dann doch gibt, richtig eine mit, ich hätte auch anders entscheiden können, wenn ich gewollt hätte.
Ja, das glaube ich nicht. Ich meine, ich bin jetzt kein Neurowissenschaftler, deshalb weiß ich nicht, was da noch so entdeckt werden kann. Aber man muss natürlich fragen, das, wonach Sie jetzt konkret gefragt haben, was sollte da überhaupt entdeckt werden? Also wenn Sie sagen, es könnte doch sein, dass irgendwie so etwas wie eine kartesianische Seele da involviert ist, muss man natürlich sagen, ja, die ist ja praktisch per Definitionem nicht auffindbar, weil sie nicht materiell sein soll. Dadurch kann sie mit unseren Messinstrumenten per Definitionem nicht interagieren. Das heißt, wenn ich nach so etwas jetzt quasi neurowissenschaftlich forschen würde, würde ich immer forschen nach nicht befunden. Also ich könnte nie sagen, da habe ich es gefunden, sondern ich könnte immer nur sein, dass ich sage, da habe ich jetzt aber noch nichts gefunden. Und deshalb könnte sein, dass da jetzt die Seele ist. Aber das sind natürlich dann immer Eisschollenargumente. Ne? Man forscht weiter, bis man was findet. Und ich glaube, diese Lektion sollte man auch gelernt haben, also im Grunde hat das auch Kant schon gesagt, mit all diesen eben kausal arbeitenden Apparaten können sie nur Kausales finden und werden es auch immer finden. Also Kant hat auch nicht auf kausale Lücken gehofft. Er hat gesagt, solange sie damit forschen und untersuchen, werden sie Kausales finden. Sie werden immer Ursachen für ihr Verhalten finden. Das können sie mit neurowissenschaftlichen Mitteln machen, das können sie aber auch rein psychologisch machen. In jeder Therapiesitzung werden psychologische Ursachen dafür erforscht, weshalb sie jetzt wieder ihren Vater so hassen. Ja, das ist einfach so. Und deshalb glaube ich, tatsächlich die Antwort wird immer streng Nein lauten, weil sie etwas Nicht-Kausales, seien es jetzt die Gründe oder sei es eine kartesianische Seele, nicht mit kausalen Mitteln finden können.
Und letzte Frage, die Verantwortlichkeit für die eigenen Handlungen sehen Sie aber, oder vielleicht auch gerade deswegen aufgrund Ihrer Theorie, die ist noch gegeben.
Ja, also das ist das letzte Kapitel in dem Buch, wo ich sage, viele könnten jetzt sagen, das ist eine ganz schöne Freiheitstheorie, denn es ist ganz prima, dass wir da jetzt etwas Nicht-Kausales haben, aber wir sind doch nicht verantwortlich. Das kann uns doch nicht verantwortlich machen, das ist zu wenig. Um verantwortlich zu sein, hätte ich anders handeln können müssen, Punkt. Und diese Position beziehen viele Leute und da kann man auch relativ wenig jetzt noch weiter argumentieren. Ich glaube, am besten kann man es vielleicht so machen. Wir müssen einfach klar sein, die Frage nach der Willensfreiheit ist eine metaphysische Frage. Da ist es interessant, was bestimmt uns? Ist es Kausales? Ist es nicht Kausales? Die Frage nach Verantwortlichkeit ist eine ethische Frage. Da geht es darum, hat jetzt jemand Schuld oder nicht? sind wir berechtigt, jetzt zum Beispiel zu bestrafen oder zu tadeln oder so? Und im Grunde, was man jetzt nur machen kann, ist, glaube ich, jetzt die Theorie, die da jetzt vorgeschlagen wurde, sich genau anschauen und fragen, ob das zu plausiblen Resultaten führt, wenn es um Verantwortlichkeit geht. Und das mache ich in dem letzten Kapitel, indem ich sage, okay, wenn wir das jetzt mal davon ausgehen, dass es wirklich die Gründe sind, die uns frei machen, ist es gut erklärbar, dass wir genau in diesen Fällen auch moralische Verantwortlichkeit zusprechen würden. Und ich glaube, die Chancen sind ganz gut, denn wenn wir uns anschauen, was üblicherweise Entschuldigungsgründe sind, wo wir sagen würden, da war jemand jetzt wirklich nicht verantwortlich, dann kann ich das mit meinem Modell recht gut rekonstruieren. Ich könnte sagen, es sind zunächst einmal Leute, die überhaupt nicht imstande sind, Gründe zu erfassen. Sei es permanent oder momentan. Also permanent, weil jemand noch viel zu klein ist oder weil jemand schwer geistig behindert ist oder dement geworden ist. Da würden wir sagen, ja, da kann jetzt jemand Gründe nicht erfassen. Es kann auch momentan sein, wenn ich, was weiß ich, eine schwere Vergiftung habe oder ohnmächtig bin oder so. Und in all diesen Fällen würden wir sagen, da ist jemand natürlich nicht verantwortlich, was er gerade macht. Und genau das liefert meine Theorie auch. Der zweite Fall ist, jemand kann die Gründe schon erfassen, aber er erfährt null Motivation durch diese Gründe. Das gibt's. Das gibt's auch permanent. Viele würden sagen, das ist eigentlich eine Definition von Psychopathen. Das sind Leute, die können schon richtig und falsch unterscheiden. Sie erfahren aber überhaupt keine Motivation dadurch. Und auch da ist es plausibel zu sagen, ja, das sind schwere Pathologien. Und da sind wir auch geneigt zu sagen, die sind nicht willensfrei und verantwortlich. Wäre auch wieder ein recht plausibles Resultat. Also wir müssen natürlich aufpassen mit diesen Leuten. Also wir können dann sagen, wir müssen wirklich schauen, dass wir diese Leute, die müssen wir teilweise einsperren, wenn es richtig schlimm ist. Aber trotzdem würden wir sagen, die sind nicht moralisch verantwortlich für das, was sie tun. Und die dritte Ebene wäre jemand, der erkennt die Gründe, wird auch motiviert, aber andere nicht gründebasierte Motivationen gewinnen gegen diese Gründe. Das wären eben zum Beispiel schwerste Suchtkranke. Ne? Und da würde man wieder sagen, ja, plausiblerweise sind solche Leute nicht verantwortlich und genau das liefert aber auch so eine Gründetheorie. Von daher ist, glaube ich, dieser Abgleich ganz in Ordnung. Woran man sich natürlich immer noch stören kann, ist, dass wenn jemand sagt, aber ich bestehe darauf, um wirklich verantwortlich zu sein, hätte man anders handeln können müssen. Und da liefert meine Theorie eben wie fast alle kompatibilistischen Theorien eine Absage, wo die sagen, das gibt's leider nicht, die Kröte müssen wir schlucken. Aber wie gesagt, die Alternativen auf dem Markt haben auch Kröten zu schlucken. Die zweite große Kröte ist, wir sind überhaupt nicht willensfrei. Und die dritte ist, wir müssen eine kartesianische Seele oder sowas auffahren, die es höchstwahrscheinlich nicht gibt. Und dann würde ich sagen, schlucken wir die kleinste Kröte und versuchen zufrieden damit zu sein.
Und noch mehr kann man sich da in Ihrem Buch zu anschauen. Gibt's schon das nächste große Projekt? Also das hat sich ja dann jetzt auch tatsächlich auch am Ende dann doch wieder stark auch berührt, ne, mit der praktischen Philosophie, mit der Ethik, mit moralischen Gründen. Gibt's schon die nächste Überlegung für das nächste Buch?
Buch vielleicht nicht. Also im Moment versuche ich, diese Theorie noch in 2-3 Aufsatzprojekten besser zuzuschärfen, also das mit dem Platonismus der Gründe etwas genauer, systematischer zu machen, als es im Buch geschehen ist. Also das heißt, da gibt es so ein bisschen Nachfolgeprojekte, an denen ich arbeite. Was man natürlich auch immer jetzt mal machen kann, es gibt immer wieder Überlegungen, wie ist das mit Verantwortlichkeit mit moderner KI? Nicht unbedingt in dem Sinne, ob die KI selber jetzt schon verantwortlich ist, aber wie steht es mit der Verantwortlichkeit, wenn es einfach Mensch-Maschine-Interaktion, Mensch-Maschine-Schnittstellen, Systeme und so weiter gibt? Ne? Was heißt das für Verantwortlichkeit? Und da kann man natürlich auch mit solchen Theorien immer mal rangehen und jetzt eben fragen, also kommen mir die Gründe abhanden, wenn ich mich zu sehr auf KI-Vorhersagen verlasse? Ne? Also das sind Bereiche, über den man jetzt arbeiten kann. Aber ein nächstes Buchprojekt sehe ich da im Moment nicht am Firmament. Das letzte hat mich ungefähr 9 Jahre meiner Lebenszeit gekostet und auch einigermaßen erschöpft. Und jetzt freue ich mich auch einfach darauf, das jetzt in so kleinere Aufsatzform rauszubringen und vielleicht auch mal in den englischsprachigen Bereich dann mehr reinzutragen.
Mhm. Ja, das ist eben natürlich fies die Frage. Und was kommt als nächstes, nachdem das eine große dann fertig ist? Was ich noch erwähnen will hier ist, dass Sie natürlich einen YouTube-Kanal haben und das ist so wie, also letztes Mal hatten wir über Ethik gesprochen und dazu gab es schon eine Vorlesung von Ihnen zur praktischen Philosophie, die sehr, sehr viel geklickt wurde und das ist jetzt bei diesem Projekt auch so, ne? Also man kann sich da auch, wenn man möchte, ihre Vorlesungen dazu, die sie gehalten haben, anschauen, um noch tiefer ja, in das Thema einzusteigen. So ist es. Dann ja, bleibt mir nur, das Buch nochmal empfohlen zu haben und Ihnen zu danken für dieses Gespräch. Und ja, ich bin sehr gespannt, was da noch, vielleicht dann auch im englischsprachigen Raum noch als Reaktion auf diese Theorie kommen. Vielen Dank.
Ich bin auch gespannt. Vielen Dank, Herr Eichler.
Und wir anderen hören uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Geister ist eine Produktion von mir, Christian Eichler, und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Und wenn ihr euch vorstellen könntet, ihn finanziell zu unterstützen, dann schaut mal nach auf steadyhq.com/geister. Ab 3 € im Monat erhaltet ihr jeden Monat eine Extra-Folge und könnt Teil unseres Lesekreises sein. Schaut gerne mal vorbei. Hier waren Geister, wir reden über Philosophie, lasst euch nicht verjagen.